Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Wir unterhalten uns über die wichtigsten Themen aus dem Bereich der Wirtschaft jede Woche, immer so gegens Wochenende hin. Ich freue mich, zum ersten Mal seit langem sitzen wir uns hier physisch gegenüber, sonst meistens nur elektronisch verbunden. Schön, dass du da bist. Ja, was ist das wichtigste Thema der Weltwirtschaft in dieser Woche?
Ich möchte jetzt mal eben ganz bewusst nicht über Donald Trump und auch nicht über Wladimir Putin und nicht über die EU. Ich persönlich würde sagen, dass das Thema, das diese Woche in allen wichtigen internationalen Zeitungen hochkommt, ist die Frage, geht dieser Investitionsboom in künstliche Intelligenz und damit auch diese immer neuen Rekorde an den Aktienbörsen, insbesondere auch in den amerikanischen, geht das gut? Und da gab es so einen kleinen Schockmoment, ging auch die Börse mal so ein kleines bisschen runter, aber das war jetzt nicht besonders schlimm. Kleinen Schockmoment darüber, dass es so ein paar Studien und Aussagen dazu gibt, dass dieses Produktivitätswachstum und diese Investitionen ja vielleicht auch daneben gehen.
Inwiefern?
Ja, wir müssen uns einfach nur die Beträge anschauen. Also bis 2020 haben die großen vier, also diese berühmten vier, US-Firmen, Meta, Google, Alphabet heißt sie eigentlich, Apple und Amazon, haben die so rund 100 Milliarden pro Jahr investiert für ihre, um ihren technologischen Standards, Datencenter und so weiter. In diesem Jahr werden nur diese vier alleine, also drei, vier Jahre später, 300 bis 350 Milliarden investieren. Der gesamte Investitionen in den USA wird auf über 400 Milliarden geschätzt, US-Dollar in einem Jahr. Ich weiß einfach nur, dass diese Dimensionen uns klar sind. Man geht davon aus, dass diese Zahl auf über 600 Milliarden steigen kann in den nächsten zwei Jahren. Diskussion ist ganz einfach, lass mich das einfach ein Beispiel verdeutlichen. Es gab diese riesen Boom-Phase im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahnlinien gebaut wurden. Und damals hat natürlich jeder im harten Wettbewerb miteinander Eisenbahnlinien verlegt. Also hat man zum Teil auch mehrere Trassen nebeneinander verlegt unter Wettbewerbern. Am Ende war natürlich klar, dass man nur eine brauchte. Also gab es einen sogenannten Boom- und Bust-Zyklus. Es wurde wahnsinnig viel investiert, wahnsinnig viel Trassen gebaut. Hinterher wurde die Hälfte wieder abgerissen. Mhm. So, und das führt dann natürlich zwischendurch zu einer Krise. Heißt nicht, dass das eigentliche Investition sich irgendwann auszahlt, sondern es kommt zu einer Überinvestition und die führt zu einer Anpassungskrise. Und die These, die diese Woche diskutiert wurde, um sie auf den Punkt zu bringen, war, genau das wird passieren. Ja, künstliche Intelligenz wird die Produktivität erhöhen, aber es wird eine Anpassungskrise geben. Also bevor es so toll wird, wird es erst nochmal richtig schlecht werden, weil überinvestiert wird. Und die Verteidiger sagen, nein, 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 das ist alles ganz anders bei KI. Das kann man alles nicht vergleichen. Und wir sind am Anfang eines der vielleicht aufregendsten, produktivitätssteigernden Zyklen, die wir in der Wirtschaftsgeschichte seit langem gesehen haben.
Wie ist das generell eigentlich einzuordnen? Ist diese künstliche Intelligenz, ist das der ganz große, wie sagt man, der Game Changer, ist das der ganz große Paradigmenwechsel jetzt da in der Wirtschaft, was da passiert im Moment?
Tja, auch dazu, wenn ich nochmal mit ein paar Zahlen langweilen darf, als die Dampfmaschine eigentlich die Industrialisierung einleitete, die Entwicklung der Dampfmaschine, geht man heute so davon aus, dass es rund 80 bis 90 Jahre nach Entwicklung der Dampfmaschine gebraucht hat, bis die Produktivitätssprünge dann gekommen sind. Dann kam die Elektrizität, also die Elektrifizierung der Welt, das wird so geschätzt auf 30 bis 40 Jahre. Dann kam die berühmte Digitalisierung. Da sagt man heute, das war ungefähr 15 bis 20 Jahre. Es gab mal einen berühmten Satz eines amerikanischen Wirtschaftsprofessors, der gesagt hat, die Produktivitätssteigerung der Computer sehe ich überall, nur nicht in den Zahlen. Aber wir haben sie dann am Ende doch bekommen. Und hier ist die Wette, die eigentlich die Börsen gerade eingehen und an die die meisten in den Märkten glauben, dass diese Produktivitätssteigerungen für KI in den nächsten 5 Jahren stattfinden. Und wenn das der Fall wäre, dann reden wir über einen positiven Produktivitätsschock im positiven Sinne für die Wirtschaft. Das ist die Annahme, warum Donald Trump sagt, ich könnte Schulden machen. Wenn die US-Wirtschaft einen Produktivitätsschub kriegt, dann wird durch dieses Wachstum werden die Schulden wieder zurückgezahlt und so weiter und so fort. Darum ist dieser Riesenkampf zwischen China und Amerika, wer hat die Führungsrolle in KI?
Wo steht Europa in diesem ganzen technologischen Ringen?
Ja, Europa steht dabei und schaut zu. Ich würde sagen, nicht mal in der ersten Reihe. Wie es so schön heißt bei der Werbung für einen deutschen Fernsehsender, immer in der ersten Reihe. Europa hat schon in der Digitalisierung ja einen Nachholbedarf, sonst hätte ja Deutschland auch keinen Digitalisierungsminister eingesetzt, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Vielleicht setzen sie morgen einen Minister für künstliche Intelligenz ein, um das Problem zu lösen. Das beginnt schon damit, dass Europa überhaupt nicht die energietechnische Infrastruktur hat, um diese Investitionen mitzumachen. Auch hierzu noch, wir müssen davon ausgehen, dass der KI-Bedarf der künstlichen Intelligenz in wenigen Jahren so hoch ist, dass er den gesamten Energiebedarf der Bundesrepublik Deutschland, immerhin einer der größten Wirtschaftsnationen der Welt, entspricht. Eine kleine witzige Randbemerkung von mir sei erlaubt. Also diejenigen, die durch die Innenstädte ganz stolz mit ihren Lastenrädern fahren, um uns alle daran zu erinnern, dass wir die Umwelt retten müssen, sollten dann aber möglichst, wenn sie zu Hause angekommen sind, nicht mit ChatGPT kommunizieren.
Computer abstellen.
Es können sie besser mit dem SUV spazieren fahren. Also der Energiebedarf der KI ist wirklich erschreckend. Und Amerika ist in der Lage, diesen Energiebedarf zu bis jetzt noch halbwegs vernünftigen Kosten zu decken. Aber selbst in Amerika ist der Effekt jetzt sichtbar. Seit einem halben Jahr explodieren in den Bundesstaaten, der Energiemarkt ist sehr oft regional, in den Bundesstaaten, in denen die großen Data Centers gebaut werden, wie zum Beispiel auch in Virginia, explodiert der Strompreis für die Haushalte, was die Inflationsrate hochtreibt. Also wir sehen hier, dass es Riesenanforderungen gibt, wahnsinnige Investitionsbedarf und du musst günstige Energie bereitstellen. Beides hat Europa im Moment nicht. Ich glaube, und darum sollten wir das auch mal in dieser Deutlichkeit diskutieren, wir verschlafen in Europa gerade den Beginn einer Revolution, wo sich der Wettkampf eigentlich auf zwei Spieler konzentriert, auf Amerika und China. Europa spielt in diesem Wettkampf zurzeit noch keine Rolle. Das liegt nicht an den intellektuellen Fähigkeiten, die Europa hat. Es hat hervorragende Universitäten, es hat genügend gut ausgebildete Menschen. Es liegt an zwei zentralen Faktoren, in denen Amerika uns in den letzten 20 Jahren weggelaufen ist. Das ist ein Kapitalmarkt, der sehr viel Risikokapital in riesigen Mengen bereit ist, bereitzustellen und damit Gründer und neuen Unternehmen ganz andere Chancen gibt. Und das Zweite ist Fracking und die Tatsache, dass Amerika die Energiekosten niedrig gehalten hat. Wir haben einen unterentwickelten, bankfokussierten Kapitalmarkt, der diese Investition überhaupt nicht bereitstellen kann. Und zum Zweiten, wir haben eine Energiepolitik, die zum Haare ausraufen ist.
Ist ja interessant, dass US-Präsident Donald Trump in den Gesprächen und auch nach den Gesprächen mit Präsident Putin in Alaska genau dieses Thema erwähnt hat. Er hat gesagt, wir haben einen unglaublichen Energiebedarf aufgrund der künstlichen Intelligenz. Das frisst Unmengen von Energie. Und Russland sei ein fantastisches Land mit gewaltigen Rohstoff- und Energiereserven. Erleben wir jetzt die Situation, dass eigentlich die Amerikaner vielleicht irgendwann mal mit einer Nord Stream Pipeline über die Beringstraße Richtung Alaska die russischen Energiereserven anzapfen, die Rohstoffreserven anzapfen, während man hier sich noch mehr abmeldet, jetzt auch von diesem Reservoir?
Also ich weiß, wenn man die Zeitung in Europa aufschlägt, steht da immer, dass es Trump nur um seinen Friedensnobelpreis geht. Ich glaube, dass er den auch gerne mitnimmt. Aber Amerika hat ja handfeste Interessen. Und dieser Wettkampf mit China, den muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und Amerika will vermeiden, dass Russland komplett in die Arme Chinas getrieben wird. Und zum Zweiten hat Donald Trump ein beginnendes Problem. Einer der Gründe, warum er die Wahl gewonnen hat, war, dass die große Inflation in 22, 23, also hauptsächlich 23, den Biden diskreditiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er sieht die Anzeichen für wieder anziehende Inflation in Amerika, auch aus Energiekosten. Das heißt, er muss die Energiekosten niedrig halten und die Energiepreise niedrig halten und zur selben Zeit Russland maximal sanktionieren. Das ist ein innerer Widerspruch. Und darum glaube ich, dass wir in Europa noch nicht richtig verstanden haben, dass das Spielfeld sich in den letzten zwei Jahren ja auch durch KI und auch durch diesen riesen Investitionsbedarf, den riesen Energiebedarf massiv verändert hat und dass hier neue geopolitische Realitäten entstehen, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir Europäer sind wie Kinder, die sagen, aber warte mal, da ist doch die rule-based economy und alle und der rule-based global structure, wenn es das je gegeben hat, sagen wir mal dahingestellt. Und die Amerikaner gucken sich die Weltkarte an und sagen, oh, da ist das ganz große Rohstoffland Nummer eins ist Russland. Wie weit wollen wir mit denen es treiben? Und das ist einer der Gründe, warum wir hier diesen Disconnect auch haben. Weil wir reduzieren immer alles auf die Persönlichkeit Trump. Gut, der ist, wie er ist. Aber hier gibt es auch tief sitzende, sagen wir mal, Interessen, die nicht mehr so gleich im Gleichklang sind wie noch vor 15, 20 Jahren.
Was bedeutet das für Europa, wenn man so den Anschluss verliert? Meine, nur vielleicht zwei Gedanken dazu. Man kann sagen, oh, das ist ganz schlimm. Die Amerikaner enteilen uns technologisch von den Ressourcen her und so weiter, auch geopolitisch von der Schlauheit, von der Interessenpolitik her. Europa ist total abgemeldet. Jetzt könnte man auf der anderen Seite auch sagen, ja gut, es gab ja schon früher mal eine industrielle Revolution. Da war Europa führend, da waren die Briten waren da führend. Und Amerika war eigentlich noch ein Entwicklungsland. Quasi, die hatten mit den Indianern zu tun und anderen Fragen, lebten in den Wäldern, mussten Holz hacken. Und dann hat sich das eigentlich innerhalb von kürzester Zeit dann auch umgedreht. Also, ja, wie ist jetzt das zu beurteilen? Ist jetzt Europa der ganz große Verlierer? Ist das eine Tragödie quasi, die wir jetzt sehen, dass die Amerikaner mit der künstlichen Intelligenz davonrennen? Oder kann man das dann halt einfach adaptieren unter Vermeidung der Fehler jetzt, die vielleicht passieren mit der Überinvestition? Wie bist du da optimistisch oder pessimistisch für Europa?
Also ich gehöre fast ein bisschen zu den Zynikern, die immer sagen, der Innovator wird in der Regel gar nicht am besten honoriert, sondern der, der am erfolgreichsten und schnellsten wieder kopiert, wenn sich die Sache abzeichnet. Europa hat hier noch überhaupt nicht verloren. Europa ist dabei zu verlieren. Und das ist ja auch der Sinn unserer Diskussion. Wir sitzen ja nicht hier und wollen die vorzeitige Grabesrede auf unsere Heimat halten. Im größeren Sinne unseres, wo wir nun mal leben und wo auch die Schweiz und jedes Land mehr davon hat, wenn es allen gut geht, als wenn da plötzlich die Armut um uns herum herausbricht. Ich halte, dass diese Rennen sind nicht entschieden. Aber wenn man sagt, das ist ein 5-Kilometer-Lauf und die anderen haben schon eine Runde hinter sich gebracht und wir sind noch mal überlegen, ob wir überhaupt mitmachen wollen, dann ist es an der Zeit, dass man mal Gas gibt. Und mein Petitum hier ist nicht, dass ich sage, das wird alles toll werden. Ich selber neige eher zu den Pessimisten, die sagen, das ist zwar eine tolle Geschichte, aber es wird Fehlallokationen geben, es werden so manche Räder abfallen und es wird auch erst eine Krise geben, bevor dann dieser tolle Produktivitätsgewinn kommt. Von daher hat Europa die Chance auch aufzuholen, aber es muss etwas machen, es muss seine Prioritäten anders setzen. Wir müssen endlich aufhören, dass die Europäische Union eine Veranstaltung ist und ganz Europa irgendwo, dass irgendeiner Vergangenheit hinterher heult und wie Kinderchen nach Amerika gehen und sagen, Papi Trump, du bist aber nicht mehr so lieb wie früher der Ronald und der John F. und wie die alle hießen. Und dann heulen zurückkommt und die Presse heult mit und wir heulen uns alle gegenseitig einen vor, wie toll wir doch eigentlich sind, während die Welt sich um uns verändert. Wir müssen akzeptieren, dass diese Welt sich verändert. Wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen. Wir müssen unsere Energiemärkte zutiefst reorganisieren. Wir müssen sehen, dass wir unsere Energiekosten runterbringen, dass wir ausreichend Energie für die Zukunft unserer Kinder und ihrer Wettbewerbsfähigkeit bereitstellen. Wir müssen die hervorragenden Qualitäten, die unser Ausbildungs- und Universitätssystem hat, auch umwandeln in Innovation. Dazu müssen wir viel konsequenter den Kapitalmarkt deregulieren. Mhm. Liebe Europäische Kommission, nicht regulieren, damit wir diese Mittel bereitstellen können, um Risikokapital. Seit wann kann eine Behörde die Regeln für Risikokapital festlegen? Risikokapital ist vom Wesen her etwas Anarchisches. Mhm. Also möglichst wenig reguliert, weil es ein anarchischer Prozess ist, bei dem auch wahnsinnig viel schief geht. Und das müssen wir wieder tolerieren. Dass Dinge schief gehen, dass Fehlentscheidungen, dass Pleiten stattfinden, dass Leute ihr Geld verlieren. Und wenn wir davor Angst haben, ja, dann müssen wir irgendwann die Frage stellen, dass wir dann wirklich nicht mehr aufholen können. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum wir diskutieren. Mhm.
Im letzten Mission Impossible Film mit Tom Cruise als Ethan Hunt, Special Agent of the Impossible Mission Force, ist ja sein Feind die künstliche Intelligenz. Das ist die große Weltgefahr in diesem Hollywood-Blockbuster, die entfesselte künstliche Intelligenz, die am Schluss alle Atomwaffensysteme der Großmächte übernimmt und dann tatsächlich also entfesselt diese künstliche Intelligenz den Atomkrieg. Sie versucht es zumindest zu tun. Ja, was ist da deine Einschätzung? Man liest ja jetzt viel, es melden sich zahlreiche Experten zu Wort. Muss man sich fürchten vor der künstlichen Intelligenz? Oder ist das wieder der typische europäische Kulturpessimismus, der, glaube ich, schon bei der Erfindung des Kühlschranks und des Staubsaugers damals herumgeisterte?
Ja, also zunächst mal, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich war immer ein Fan von Mission Impossible, aber dann habe ich gelesen, dass Tom Cruise, der Schauspieler, ja genauso alt ist wie ich und er sieht so viel besser aus. Ich kann mir das nicht mehr angucken, das brauche ich danach gerade psychiatrische Behandlung. Aber die Diskussion ist natürlich eine sehr, sehr, die ist überall. Ich bin der Falsche zu befragen, weil ich bin ein Mann der Boomer-Generation, der noch immer Bücher liest und sich so mit haptischen Dingen am Leben erfreut. Ich halte mich da nicht für den Experten, aber ich gibt immer zwei Thesen von mir. Die erste ist, zurzeit mache ich mir weniger Gedanken darüber, wie intelligent die künstliche Intelligenz wird, als dass ich mir Gedanken darüber mache, wie dumm wir werden durch exzessive Nutzung der künstlichen Intelligenz. Ich meine, kaum noch jemand kann Norden, Süden, Westen, Osten unterscheiden und fahren nur noch nach diesen blöden Geräten im Auto.
Zwischenfrage, Gott, hier. Wie regulierst du das eigentlich bei deinen Kindern mit den Social Media da und der künstlichen Intelligenz? Das sind ja wie kleine Drogen, das sind so quasi süchtig machende technische Annehmlichkeiten. Ist das bei euch zu Hause verboten? Entziehst du denen das oder gibt es so quasi kontrollierte Drogenausgabe?
Wie regulierst kontrollierte du Drogenausgabe, Methadon bevorzugt. Also nein, das ist für, ich sehe da, sagen wir mal so, ich bewundere diejenigen, die jetzt also wirklich das Extremmodell durchgehalten haben, kein Fernsehen, kein Computer und so. Aber ich bin da kein Anhänger von, weil ich diese Technologien ja nicht verdamme. Sie sehen, sie werden unsere Zukunft prägen. Wir müssen lernen, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Wie man lernen muss, mit Schokolade verantwortungsbewusst umzugehen. Ja, man muss den ganzen Tag nur Schokolade in den Bauch stopfen, wird einem erstens übel und zweitens, naja, der Zahnarzt bedankt sich dann irgendwann. Aber ich versuche den Mittelweg zu finden. Meine, wichtig ist nur, dass wir weiter selber denken. Ja. Nutzen wir diese Dinge, aber machen wir uns nicht zu ihren Sklaven. Von daher kann ich nur jedem sagen, ja, irgendwann ist es vielleicht nicht das Schlauste, wenn man die E-Mails von der GPT beantworten lässt und so weiter. Weil ich höre das schon, die Leute lassen da, also wenn irgendwo eine Frage, irgendwas, alles wird von ChatGPT beantwortet. Man kann auch noch auf andere Art zum Ergebnis kommen und benutzt das, wenn man es dann wirklich braucht. Damit einfach das eigene Gehirn auch noch weiter an Lösungsansätzen arbeitet, soll ja hilfreich sein. Abgesehen davon wird die Intelligenz von ChatGPT und den Modellen im Moment noch bei weitem überschätzt, wenn du mich fragst. Aber die zweite Frage ist, entwickelt das seine eigene... Das ist so eine westliche Diskussion. Weißt du übrigens, was der Unterschied ist? In der Investitionsallokation zwischen China und Amerika in der KI, das ist übrigens ziemlich signifikant. Die Chinesen fokussieren fast ihren gesamten Effort, ihre gesamte Energie darauf, Applikationen für KI zu entwickeln. Da sind sie in der Robotertechnik sehr weit. Mhm. Mein Sohn war letztens dort im Hotel in Shanghai, kommt dann so ein kleiner Mini-Roboter und bringt dir dann einen Room-Service. also sie sind mehr auf der Applikationsschiene, während der Wettbewerb in Amerika zwischen den großen 3, 4 geht um diese, wer hat die erste Superintelligenz? Mhm. Also die Chinesen setzen nicht dieselbe Energie ein wie die Amerikaner, diese Superintelligenz, vor der wir ja zugleich auch Angst haben zu entwickeln, sondern sie setzen mehr Energie darauf ein, KI in großem Stil in Applikationen zu bringen. Ja. Noch basieren diese Systeme auf Algorithmen, die in der Regel übrigens schon einige Jahrzehnte alt sind, noch neue Weiterentwicklungen, aber die Grundideen, dass wir das jetzt in dieser Geschwindigkeit erleben, liegt nicht am Fortschritt der Algorithmen zunächst mal, sondern am Fortschritt der Technologie, Speicher, Technologie, Geschwindigkeit in der Datenverarbeitung und so weiter. Ich mache mir noch nicht Angst darüber, dass die KI uns übernimmt. Ich mache mir Angst darüber, dass wir von der KI übernommen werden wollen, weil wir unsere eigene Fähigkeit zu denken, nachzudenken und uns nicht völlig davon abhängig zu machen verlieren. Das ist auch übrigens für Unternehmen wichtig. Wir brauchen weiterhin Menschen, die noch immer in der Lage sind, den Unterschied zu machen und sich nicht sklavisch auf die KI verlassen, sie aber auch nicht ablehnen, sondern wissen, in welcher Dosis kann ich sie einsetzen. Die Überdosierung könnte auch schaden.
Wir haben länger jetzt über dieses Thema gesprochen, das natürlich sehr interessant ist und faszinierend und möglich, unglaublich, was da an Möglichkeiten jetzt entsteht. Wir haben noch Zeit für ein zweites Thema, nur noch kurz. Was ist das andere, was dich in dieser Woche besonders beschäftigt hat, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht? Was ist die andere Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen?
Also das, was mich am meisten berührt hat, muss ich jetzt sagen, beschäftigt und berührt, vielleicht auch als Vater von Kindern der Generation Z, wie sie so schön genannt wird, war das, dass jetzt überall die Artikel auftauchen. Wir hatten vor 4 Monaten hier das erste Mal darüber diskutiert, da gab es mal einen Economist-Artikel, lohnt sich das Universitätsstudium noch? Jetzt ist daraus eine Serie von Artikeln entstanden, die Frage stellen, finden unsere jungen Hochschulabsolventen noch einen Arbeitsplatz? Wir haben hier das ist also mit dieser Geschwindigkeit fast erschreckend. Innerhalb der letzten 12 Monate ist die Anzahl offener Stellen für Hochschulabsolventen im angelsächsischen Raum, ich habe die Zahlen aus dem Kontinent noch nicht, im angelsächsischen Raum um 50-60% zurückgegangen. Es beginnt ein Arbeitslosigkeitsproblem bei jungen Hochschulabsolventen der Generation Z, die keinen Job finden. Dieselben, die noch vor 3 Jahren, wo du 3 Angebote hast, musst du jetzt den ganzen Sommer nach deinem Studium Bewerbungen schreiben. Das ist ein absoluter Schock. Mir zeigt das, denke natürlich sehr viel darüber nach, auch welchen Rat gebe ich meinen Kindern in dieser Situation. Mein erster Rat ist erstmal fast ein bisschen zynischer. Lest keine Zeitung. Denn dieselben Zeitungen, die jetzt den Untergang sozusagen den Untergang der Arbeitsmarktchancen für junge Gen Z-Absolventen prognostizieren, sind dieselben, die vor 3 Jahren die Headline geschrieben haben, wenn die Unternehmen nicht auf die Forderungen der Generation Z eingehen, haben sie in 3 Jahren keine Mitarbeiter mehr. Der Unsinn, der inzwischen geschrieben wird und die Tatsache, dass die alle paar Jahre ihre Meinung wechseln um 180 Grad, da muss man die Kirche wohl besser im Dorf lassen. Ich würde also die Panik, die jetzt zum Teil irgendwo geschürt wird, nicht so übernehmen wollen. Nur einfach als Beispiel, jeder konnte in der Zeitung vor 3, 4 Jahren lesen, das beste Studium ist MINT, also Information Technology und so weiter. Und die die geringsten Einstellungschancen hast du so ungefähr jetzt mit diesen, also mit dem Programmierabschluss, weil jetzt ja die Computer sich selber programmieren mit KI. Ich würde da sagen, das alles wird sich auch ausgleichen. Wir werden auch weiter Menschen brauchen. Die KI wird nicht alles übernehmen. Aber wir befinden uns in einem Umfeld tektonischer Veränderung, in einer Geschwindigkeit, die uns Menschen psychisch physisch und auch intellektuell, glaube ich, eigentlich überfordern. Weil vor 6 Jahren gab es keine KI-Diskussion oder nur in gewissen Kreisen. Jetzt ist es Mainstream. Wir haben dieses ChatGPT, so dass Unis ihre Prüfungen verändern müssen, Hochschulabsolventen sich fragen müssen, war mein Studiengang, der vor 5 Jahren noch brillant war, heute noch brillant. Das ist eine Geschwindigkeit, die ist so brutal, da kann man eigentlich nur noch den Rat geben, lest nicht die Mainstream-Presse, macht euch eure eigenen Gedanken, seid flexibel, aber bleibt optimistisch. So schnell wird der Mensch nicht ersetzt.
Ist Optimismus nicht auch ein Gebot des geschichtlichen Rückblicks, wenn man mal schaut, was es alles schon an Veränderungen gegeben hat? Ich meine, eine Zahl, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, glaube ich, etwa 3 Milliarden Menschen, Gesamtbevölkerung auf der Erde. Mittlerweile sind es viel, viel mehr. Man kann alle ernähren. Es ist nicht so, dass die Welt in Flammen aufgeht, obwohl eigentlich alle Zeitungen immer voll sind mit ökologischen Katastrophen. Mir ist aufgefallen als ehemaliger Filmkritiker, das ist noch interessant, wenn du den Filmabspann schaust, von Filmen aus den 30er, 40er und 50er Jahren, dann sind da die Namen immer groß gedruckt und da wird jeder Beleuchter, wurde da einzeln namentlich erwähnt. Und das war aber ein relativ kurzer, meistens Vorspann, weil das ging relativ schnell.
Stimmt, das war nicht, eigentlich früher Vorspann.
Nicht so, genau, nicht so viele Leute an diesem Film gearbeitet. Ja. Wenn du jetzt schaust, bei den Filmen, wo am meisten KI eingesetzt wird, am meisten Computer, zum Beispiel James Cameron, Avatar, das hört nicht mehr auf am Schluss. Das heißt also, die künstliche Intelligenz, diese ganze Technologie, die produziert natürlich auch wieder die Nachfrage nach unglaublich vielen Jobs. Und eine gute Nachricht ist ja auch die, finde ich, dass, weil eben die Wirtschaft so vernetzt ist, weil wir im Prinzip international so zusammenarbeiten, können natürlich auch solche Probleme, dass man kurzfristig plötzlich ein Überbedarf oder ein Überhang an Arbeitskräften da ist, keine Nachfrage, das gleicht sich dann auch schneller wieder aus. Also die Dynamik ist groß, mal im Runtergehen, aber auch im Hochgehen und nicht unbedingt, wie vielleicht die traumatisierende Erfahrung aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, wo man sagt, oh, da sind dann plötzlich Elendsbewegungen, Massenelend und so weiter entstanden. Ich bin da optimistisch. Ich glaube irgendwie an diese moderne Welt, auch der Anarchie und des Ausgleichs und die Menschheit findet immer irgendwie einen Weg. Also ich bin da eigentlich tiefenentspannt, aber wie sieht es bei dir aus?
Ich würde den Terminus tiefenentspannt jetzt für eine leichte Übertreibung halten. Ich bin dann wahrscheinlich von Grundeinstellung etwas nervöser als du. Aber ich sehe es unter dem Strich als eine positive Entwicklung, dass wir uns neue technologische Möglichkeiten öffnen, mit denen wir überhaupt nur die Probleme lösen können, die wir auch als Planet haben. Umso merkwürdiger kommt mir ja diese ganze Welt im Moment vor, die auf der einen Seite mit KI in neue Dimensionen vorstößt und auf der anderen so eine kalte Kriegsmentalität wieder entwickelt, wo der Feind gesucht, identifiziert und besiegt werden muss. Ich war eigentlich nie Pazifist in meinem Leben, aber je älter ich werde, umso mehr werde ich es, weil ich sehe den Sinn der ganzen.
Aber es ist eine interessante Beobachtung. Je vernetzter eigentlich und je interaktiver die Welt wird, melden sich so aus den Reptilienzonen des menschlichen Stammhirns, melden sich so Impulse zurück. Aber wir brauchen doch noch irgendwo immer wo einen Feind, obwohl eigentlich alle schon ganz eng
darum
miteinander
zusammenarbeiten.
Darum würde ich dir
sagen, wenn die KI so schlau wird sie nicht wie bei Ethan Hunt beabsichtigen, einen Atomkrieg auszulösen, schon aus Selbsterhaltungsinteresse. Ja. Sie wird die Dinge alle abstellen und wird die Rüstungsfirmen schließen. Ja, das ist der erste Schritt.
Sie wird sozusagen den menschlichen Daumen vom roten Knopf entfernen.
Sofort. Wir können ja den Daumen drauf lassen, nur wenn wir drücken, passiert nichts.
Leonhard, vielen Dank für diesen optimistischen Ausgang. Meine Damen und Herren, das war's von Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Wir melden uns zurück hier aus unserem improvisierten Zürich-Stübli in der Redaktion der Weltwoche. Vielen Dank für die Ausführungen und den Besuch.